Okay, dann steigen wir ein. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, warum der Nehemia. Und ich habe das Buch gelesen, so gut wie zweimal, und möchte euch ein bisschen erzählen, warum mich das beschäftigt oder bewegt. Und ihr könnt ja, die Erwachsenen, die haben immer so ein zweites Ohr, die hören immer das, was ich nicht sage, was zwischen den Zeilen steht. Und ich habe gelesen, was hat das immer mit Gemeinde zu tun? Das war aber war nicht für die Geschichte selber, aber ich fand es spannend, das hat auch was mit mir selber zu tun. Ja? Steigen wir ein in die Geschichte. So, meine Kamera, wo bist du? Die Kamera ist schon in Jerusalem. Ich brauche dich jetzt hier. So. Der Host hat irgendwas laut geschaltet. Nee. Hä? Später. So. Ah ja, passt. So. So, immer dort, wo ich erzähle, da filmst du, okay? Also, wir sind bei Nehemia. Das ist die erste Predigt, die ihr jetzt auf den Knien hört, wahrscheinlich. Ich habe euch den Nehemia mitgebracht. Ganz klar, der Mann in der Rettungsweste. Weste, gell? Helden haben eine Rettungsweste an. Der Nehemia ist der Mundschenk vom... Jetzt hat er seinen Alkohol verloren. So. Nee. Wir lassen das mit dem Trinken sein. Hier, so, bitteschön. Der Nehemia ist der Mundschenk vom König. Artaxerxes. Und der Mundschenk ist derjenige, wenn der König was trinken möchte, am besten Wein. Natürlich, was der König so trinkt, ne? Ist zwar nicht so gut für die Leber. Da muss der, ist der Vorkoster, der Mundschenk. Und das ist der Nehemia. Der Nehemia ist also jemand, dem du vertrauen musst als König. Aber der Nehemia ist jemand, der ist weggeführt damals. Bei dem ersten Krieg, der gewesen ist, ist er weggeführt worden in die Gefangenschaft. Ist aber irgendwie an diesem Königshof gelandet und hat es geschafft bis zum Mundschenk. Jetzt muss man überlegen, er ist ja gar kein persischer Bewohner. Er ist eigentlich ursprünglich jüdisch, ja. Und, also, das heißt, der König vertraut ihm. Das heißt, es kann ja immer sein, dass jemand den König vergiften will, oder? Ihr kennt das bestimmt, oder? Ja, da macht man irgendwas ins Getränk rein und dann kippt er um. Aber der Mundschenk, der darf vorkosten. Wenn der nicht umfällt, ist alles gut. Und der Nehemia ist bisher nicht umgefallen. Der Nehemia kriegt Besuch von seinen Landsleuten. Nehmen wir mal den hier. Und ein paar Brüder kommen zu ihm und sagen, Nehemia, es steht nicht gut um Jerusalem. Alles ist kaputt. Alles ist immer noch zerstört. Es sieht aus wie in einem Kriegsgebiet. Es sieht richtig traurig aus. Die Häuser stehen teilweise nicht mehr richtig. Manche steht vielleicht wieder. Die Mauer ist zerstört. Der Tempel steht zwar wieder, aber damals muss man überlegen, eine Mauer ist Schutz. Und es ist nicht irgendeine Mauer. Teilweise steht in der Bibel, wenn die Mauer reichte bis zum Himmel. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie hoch das sein soll. So das Ausmaß davon, wenn ich erklären soll, wie hoch eine Mauer sein soll. Ja. Und das heißt, Mauern mindestens 5 bis 10 Meter hoch. Mindestens 8 Meter dick. Das heißt, es ist ein bisschen Schutz da. Aber Jerusalem hatte keinen Schutz mehr. Der Tempel ist zwar alles da, aber sie sind quasi wie so ein Gespött für andere geworden. Und eigentlich ist vom Nehemia sind das seine Freunde. Es ist seine Heimat, wo er einst war. Und es eines der ersten Sachen, die wir hier lernen, ist ganz, ganz wichtig. Das nennt sich Mitgefühl. Fühlen, was andere fühlen. Das ist ganz wichtig als Held, wenn ich handle, ich muss das mal empfinden oder versuchen wenigstens nachzuempfinden, wie es dem anderen geht. Da ist jemand, der hat seine Heimat verlassen, sagt, uns geht's nicht gut. Wenn dir jemand was erzählt, versuch Mitgefühl zu lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der mir kriegt Mitgefühl. Und der hat erst mal geweint. Der ist auch nicht sofort losgezogen ins Handeln, sondern er hat erst mal richtig, richtig lange geweint, ist ins Gebet gegangen, hat gesagt, Gott, ich bin nicht besser wie die da hinten. Eigentlich hängen wir da alle in demselben Boot, haben alle das gleiche Problem. Und geht ins Gebet, bittet um Vergebung für seine Brüder da hinten in Jerusalem. Sagt, Gott, es tut uns leid, aber es ist doch dein Volk, die du einst erwählt hast, wo du geholfen hast, wo du schon immer geholfen hast, die schon ein bisschen bockig sind. Wir sind auch manchmal bockig, oder? Und so ist das. Nehemia tritt für die ein. Und und es schläft dann eine Nacht drüber, und eine lange Zeit eigentlich, und dann geht er zum König und sagt, König, er sagt eigentlich gar nichts, sie waren bei einem Fest gewesen. Die haben ein Fest gefeiert, und dann hat der König gemerkt, Nehemia, du bist schlecht drauf, was ist los? Dein Gesicht, du strahlst irgendwas, das sieht nicht gut aus. Und der Nehemia ist erschrocken, sagt, was, ja, aber wie denn? Jetzt musst du überlegen, wenn du vor deinem König stehst und du ziehst eine Miene, irgendwas stimmt nicht. Und es kann passieren, dass du im Kopf kürzer gemacht wirst oder dein Amt, deinen Posten verlierst. Und der König hat das gemerkt. Und Nehemia sagt einfach ganz klar, was Sache ist. Wie soll ich fröhlich sein, wenn die Heimat von mir zerstört ist? Er versucht Worte zu finden und sagt, die Stadt der Gräber meiner Vorfahren. Es ist immer schwierig, wenn es irgendwas Wichtiges ist. Wie findest du die Worte, die wichtig sind? Und er hat versucht, irgendwas rauszubringen. Er sagt, meine Heimat, meine Vergangenheit ist zerstört. Wie soll ich da fröhlich sein? Da komme ich her. Und hier tritt etwas in Kraft. Gott bewegt Menschen. Gott bewegt Könige, die auch nichts unbedingt mit Israel selber zu tun haben, bewegt den Artaxerxes, dass er ein Herz bekommt für den Nehemia, für das Volk von Gott. Und er fragt einfach, was soll ich tun? Wie kann ich dir helfen? Gigantische Frage, ein Mundschenk fragt und sagt, wie kann ich dir helfen? Und es geht los. Und der Nehemia sagt, wir brauchen Holz. Ich brauche eine Genehmigung, um hier durchzukommen nach Jerusalem. Ich brauche Genehmigung von denen, die da drumherum sind. Wir brauchen Material zum Wiederaufbauen. Und im Material kann ich auch keine Mauer weiterbauen, oder? Und all das macht der König möglich. All das macht er möglich. Er und seine Freunde marschieren los, an allen vorbei. Der kriegt sogar Wachen an die Hand. Ja, Wachen zum Schutz von dem, was passieren soll, von der Mauer aufzubauen. Das ist ja nicht irgendwas. Du baust quasi eine Stadt wieder auf und die meisten sind alle dagegen. Weil die Israeliten mag irgendwie keiner. Die sind oft im Krieg oder sind am Kämpfen und so. Und die drumherum, die mögen sie irgendwie auch nicht. Und dann kriegt er auch einen Schutz geleitet. Er kriegt nicht nur Material, sondern kriegt Schutz obendrauf. Und dann zieht er durch die ganzen Dörfer durch, bis er nach Jerusalem kommt. Und als er in Jerusalem ankommt, das Erste, was er macht, er geht nachts los, packt sein Reittier und läuft einmal um die Stadt herum, um sich einmal das ganze Ausmaß anzuschauen. Ich muss vielleicht dazu sagen, die waren schon dabei, die Mauer wieder aufzubauen, aber es gab einen Baustopp vom König. Der Einzige, der den Baustopp hätte aufheben können, war der König. Es gab Feuer, wurde ein Baustopp verhängt, weil die hier, die drumherum sind, gemeckert haben. Sagen, das geht nicht. Und irgendwas gesagt haben und so ist ein Baustopp verhängt worden. Und der Baustopp ist von dem König, wo es verhängt wurde, ist wieder freigegeben worden, dass es wieder funktionieren kann. Aber Nehemia muss jetzt mal rumgehen, zu gucken, was ist hier wirklich passiert. Und er guckt sich's an. Und dann legen sie mit der Zeit los. Und jeder baut irgendwo. Jeder baut an irgendeiner Ecke. Hier sind Leute, die bauen. Der muss auch mithelfen. Der muss mithelfen. Der kann auch irgendwas. Der hier, oh, der kann ein Schild halten. Der ist gut. Den nehmen wir zur Verteidigung. Der sieht auch, als könnte er bauen. Du baust mal hier. So. Auffallend ist in der Geschichte, jeder hat irgendwo angepackt. Die waren nicht unbedingt Maurer. Da war jemand dabei, der war nur ein Goldschmied. Der hat mit Gold rumgebastelt. Der hat vielleicht ein bisschen feinere Hände gehabt wie die meisten. Die haben damals mit Gold ein bisschen größere Sachen gebaut. Kann natürlich auch sein. Dann haben von dem einen die Töchter mit angepackt. Zu dem Thema Gleichberechtigung, ne? Egal, es geht doch um die größere Sache. Es geht doch so ein bisschen darum, wieder Stabilität in das Volk reinzukriegen. Da packt man mit an. Und der Bürgermeister, gibt es mehrere Dorfbereiche, wo immer so ein Bürgermeister gewesen ist und der hat mit angefasst. Selbst der war sich nicht zu schade, nur weil er eine Leitung ist. Dann irgendwelche Leute, die nur das Handeln gelernt haben mit irgendwelchen Fischwaren oder so, selbst die haben alle mit angefasst. Jeder, der mit angefasst hat, wurde auch irgendwie in Nehemia 3 aufgelistet. Und selbst, auch wenn es nur ein kleines Stück war. Manch einer hat ein großes Stück gebaut. Die Priester meinten, die müssen es gleich segnen, was sie bauen. Macht er nichts. Das Ziel ist es doch wieder, Gottes Volk wieder herzustellen, ein bisschen Ruhe zu verschaffen vor seinen Feinden, mit anzupacken. Es gab nur eine Gruppe, die leider auch erwähnt wurde. Es waren die, die sich zu schade waren, zu stolz. Das ist doch nicht meine Arbeit, mal mit anzufassen. Das ist keine Ahnung. Aber die wurden glücklicherweise nur kurz erwähnt. Ich weiß auch nicht, was man mit denen weitergemacht hat, aber der Rest, aber leider, die gehören auch zum Volk, ja? Aber der Rest hat mit angefasst. Da gab es zwei Buben. Nicht Max und Moritz. Die waren auch böse. Das war Tobia. Oh, danke Finn. Danke Finn. Danke Alex. Tobia und Sambala. So. Denen hat das überhaupt nicht gefallen, was die machen. Die waren ja so ein bisschen dagegen. Das war so ein bisschen Nachbarvolk. Und der eine war der Bürgermeister von irgendwas außerhalb. Und die fanden das nicht so gut. Das Erste, was sie sagten, wenn die jetzt bauen, da braucht nur ein Fuchs draufklettern oder dagegen pinkeln und das Ding fällt um. Und es kann immer passieren. Der Nehemia hat was Großes vorgehabt, er hat ein Herzensanliegen gehabt, der will für die Menschen Sicherheit verschaffen, Frieden sorgen. Und was kommt rein? Irgendein dummer Kommentar von anderen. Und das kann demotivieren, ja? Das kann einen entmutigen. Wer hat schon mal was Großes vorgehabt? Was bauen oder hatte mein Kind was gebaut? Was hört man dann manchmal? Ist hässlich. Ja? Das andere wäre gelogen oder was, ne? Genau. Oder wenn ich früher versucht habe, E-Gitarre zu lernen, hat meine Mutter mir die Tür zugemacht. Gleiches Prinzip, ja. Ja, aber es hört sich nun mal schief an, bis es gut klingt, das braucht nun mal. Aber so ein bisschen Gegenwehr erfährt man immer. Ist aber auch in höherer Ebene so. Wie oft wird gemeckert und es ist immer die Gefahr, dass man die Lust verliert. Dass man das Ziel aus den Augen verliert. Es kostet viel, viel Kraft, wenn man keine Motivation mehr hat, da weiterzumachen, wo man ist. Und das einzig Richtige, was Nehemia macht, ist, er geht ins Gebet. Er betet zu Gott. Sagt Gott, es ist dein Werk, es muss weitergehen. Du siehst, dass sie meckern, kümmer du dich mal drum. Ich kann da sonst nicht. Ich kann nicht das Ziel vor Augen behalten. Und dann ist es eine Sache. Wie gesagt, jeder baut irgendwo. Die Mauer wird größer. Und noch höher. Und das machen die Leute, denen es nicht gefällt. Man muss das, was man bisher gemeckert hat, steigern. Das heißt, die sind dazu übergegangen, Angriffe zu fahren. Die haben überall Leute aufgestellt und haben versucht, die Leute anzugreifen. Das heißt im Endeffekt, die hier, die mussten sich verteidigen wieder. Das heißt, du kannst nicht mehr so bauen, wie du sonst gebaut hast. Manchmal muss man den Plan, den man vorhat, ändern. Es wird zwar langsamer, aber es geht trotzdem noch vorwärts. Aber anders. Und dann griffen die mal von hier an, mal von da an. Und dann gab es ein Horn, dann hat er ins Horn reingepustet. Und da wusste man immer, ah, die kommt von hier oder von da. Und hat man ganz schnell Schutz gemacht und die haben gemerkt, Mist, wir kriegen das Ding nicht wieder kaputt. Wir schaffen sie nicht klein zu kriegen. Was macht man dann? Dann geht man her und schreibt einen Brief und macht ein bisschen Lügengeschichten. Gell? Man erzählt was, was nicht stimmt. Und der Nehemia sagt einfach, ach, erzählt ruhig weiter, stimmt eh nicht, was ihr sagt. Ich finde, beim Nehemia, der ist total human geblieben dabei. Sagt, erzählt ihr mal weiter. Gott wird das Ziel erfüllen, was ich vorhabe oder was wir zusammen vorhaben. Wir kriegen das durch. Das eine wird gemacht, parallel bauen die. So, mitten im Bau passiert noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich habe euch am Anfang gesagt, die haben schon angefangen zu bauen. Die haben ein bisschen vorher angefangen zu bauen, bis es den Baustopp gab. Und da gab es ja zwischendurch, wenn man manchmal Krieg hat oder wenn Kampf stattfindet, manchmal verliert man auch Sachen. Manchmal verliert man Land. Deutschland sah auch mal anders aus von der Größe her. Länder sehen anders aus, kann passieren alles, ja. Und da gab es ein Problem. Es gab ein internes Problem. Es sind nicht nur die außen sind und gucken und Steine schmeißen und irgendwelche Speere rüberwerfen wollen. Nein, es gibt auch die drinnen sitzen. Innerhalb der Mauern. Sagen, ey, ich baue nicht weiter, wenn der mir nicht meine Sachen zurückgibt. Es war so, ja. Da gab es Probleme. Da haben die ersten, die haben schon seither gebaut. Die sind schon beim Bauen irgendwie dabei gewesen. Haben aber nicht geschafft in der Zeit, Getreide anzubauen, den eigenen Lebensunterhalt sicherzustellen. Ja, da musste man Getreide kaufen, weil man nichts hatte. Das heißt, du verkaufst dein Haus, du verkaufst deine Felder, nur um dein Leben aufrechtzuhalten. Das heißt, es kriegt ein Ungleichgewicht. Und dann, was passiert noch? Du hast kein Geld mehr, was machst du? Meine Kinder, die können auch arbeiten, ne? Nennt sich Kinderarbeit. Gell? Mit Spülmaschine ausräumen und so. Gibt's auch Taschengeld ab und zu dafür. So. Ich nehme meine Kinder und gebe sie dem anderen, dass sie dort arbeiten, damit wir irgendwas haben zum Überleben. Sonst geht's nicht. Aber im Endeffekt verlieren die, die gearbeitet haben, allein durch den Zustand, der war, verlieren die ihre Heimat. Und da kommt noch schwieriger. So, jetzt kommen sie zurück in die Heimat. Jetzt kommen die vertrieben wurden aus dem Krieg, kommen ein bisschen zurück. Und was passiert? Auch die woanders Sklaven waren, die woanders schon helfen mussten, kommen zurück. Und was machen die eigenen Leute? Stellen sie auch wieder als Sklaven an. Und Nehemia merkt, wie ungerecht ist das. So, und ich habe dir was geliehen. Ich habe jemandem was geliehen. Geld zum Beispiel oder was zu essen. Und was machen die? Die packen da Zinsen drauf. ich schmier dir ein Brot, dafür schmierst du mir zwei. Gell? So eine Art. Die haben Zinsen darauf verlangt, auf das, was sie ihnen geliehen haben. Das macht man nicht. Sie sind doch eigentlich Brüder, sie sind Geschwister. Das Volk hält nicht mehr zusammen. Äußere Probleme, innere Probleme. Und Nehemia muss das klären. Und Nehemia macht auch eine Sache, der macht es nicht ad hoc. Sondern er muss erstmal in die Ruhe gehen. Sagt, ich muss hier was klären, aber es geht jetzt nicht sofort. Und bevor wir das nicht geklärt haben, können wir nicht weiterbauen. Wichtig. Es muss ein innerer Frieden da sein, damit weitergebaut werden kann. Und er sagt sich selber als Vorbild, Leute, ich habe eine Statthalterfunktion, mir stehen Dinge zu. Und ich hatte 150 Leute bei mir und die haben bei mir geschlachtet, die haben bei mir Wein einmal die Woche gekriegt. Denen geht's gut. Ich habe dafür gesorgt, dass es denen gut geht, dass sie sich freuen. Nehmt mich doch wenigstens als Vorbild. Und sie sagen, ja, wir wollen das auch. Wir machen das. Sie setzen es um. Die merken selber, ohne das geht es nicht. Wir müssen handeln, wir müssen aktiv werden. Das heißt, derjenige, der sein Feld verkaufen musste, der hat es wieder zurückgekriegt. Wir wollen wieder ein Volk werden. Wir wollen eine Einheit werden. Und dann kamen sie auf eine Idee. Ich brauche mal einen Esra. Wo ist ein Esra? Hier ist Esra, der ist unterwegs. Esra. Sie haben gesagt, ey, bei all dem, was war, wir sind gerade so gut im Bauen und die Mauer ist soweit wieder fertig. Wir wollen mal wieder in der Bibel lesen. Dann kommt der Esra, ist damals ein Priester gewesen, ein Prediger oder einer, der mit der Tora oder mit der Bibel, die damals vorhanden war, umgegangen ist und hat die rausgeholt und da lesen da drinnen. Und die Leute merken, ey, der Gott ist so gut und wir haben echt Dreck am Stecken. Das ist gar nicht Gottes Problem. Gott war immer gut. Das ist unser Problem, warum wir so jetzt gerade sind, wie wir sind. Wir haben dafür gesorgt. Und die fangen an zu weinen. Wollen aber aufstehen, wollen in den Lobpreis gehen. Wollen nach vorne gucken, wollen Gott wieder die Ehre geben. Die wollen es versprechen. Sie wollen weitermachen. Es gab eine Sache, dann entdecken sie, oh, wir haben schon lange mehr kein Laubhüttenfest gemacht. Das ist auch ein Fest, was man schon seit Josa nicht mehr gemacht hatte. Miteinander zu feiern, miteinander ins Fest zu gehen. Wir haben es nicht mehr gemacht. Wir halten uns einfach nicht an die Regeln, die Gott uns gegeben hat. Weil sie einfach gut sein sollen. Und genauso wie sie gesagt haben, hey, wir wollen Gott die Ehre geben. Wir wollen das Gott neu versprechen. So möchte ich euch einladen, das nächste Lied noch zu singen. Und dann kriegt ihr von mir noch ein paar abschließende Worte und einen letzten Gedanken. Der Abschlussgedanke, den ich euch mitnehmen möchte, ist, das Volk, nachdem Nehemia ist treu gewesen, er hat sein Ding gemacht und geht wieder zurück an den Palast zum König. Und was macht das Volk? Das hat nichts Besseres zu tun, als in den alten Trott zurückzukehren. Und es ist wichtig, dran zu bleiben. Es ist immer die Gefahr, dass bei mir das genauso passieren kann, dass ich zurückrutsche in den alten Trott. Deswegen sich aufzumachen, sich zu ermutigen. Gott will nicht, dass wir weinen. Gott will nicht, dass wir schlecht drauf sind. Gott will, dass wir nach vorne schauen. Und auch das nächste Lied soll so ein bisschen euch ermutigen, weiterzumachen. Nicht aufzugeben, nicht die Flinte ins Korn zu schmeißen, sondern mit Gott ins Go zu gehen. Aktiv zu bleiben.